Ich musste an eine gute Bekannte denken in der Vorbereitung. Ich habe die Geschichte von ihr schon ein paar Mal erzählt. Deiner sagte, ich soll mir mal eine neue Geschichte ausdenken, aber es ist halt so passiert und passt hervorragend. Sie ist ganz ohne jeden Bezug zur Kirche aufgewachsen. Also das, was man so die übliche Karriere nennt in unseren Kreisen mit Taufe, Konfirmation, Kindergottesdienst, Kommunion, was auch immer, Religionsunterricht, ist alles an ihr vorbeigegangen. Und eines schönen Tages erzählte sie mir dann, hatte sie doch das Bedürfnis, mal in eine Kirche zu gehen, in einen Gottesdienst zu gehen. Ging dann erstmal bei ihr um die Ecke in die evangelische Kirche dort vor Ort und stellte dann fest, dass da eigentlich nur über alles Elend der Welt gesprochen wurde, was sie schon kannte, und das war dann nicht so ansprechend für sie. Und ein Freund hat sie dann mitgenommen zur Messe in einer katholischen Kathedrale in ihrer Stadt. Und das war sehr fremd für sie. Sie hat also, wie gesagt, da keinerlei Vorbildung sozusagen, und war total angerührt, im tiefsten angerührt von diesem Gottesdienst, von der Liturgie, vom Gesang, von dem ganzen Geschehen, was für sie vom Verstand nicht so nachvollziehbar war, aber einfach eine Atmosphäre, die sie sehr berührt hat. Und dann hat sie gesagt, eine Sache, die war da, die hat mich dann doch sehr gestört. Mitten in diesem Gottesdienst, mitten in dieser erhabenen Stimmung, sollte ich mich plötzlich nach rechts und links zu den Menschen umdrehen, die dann auch noch waren, und sollte denen plötzlich die Hand geben und denen irgendwas sagen. Ja, das ist der Friedensgruß, den wir auch bei uns haben, der auch in der katholischen Messe einen festen Bestandteil hat. Und sie hat mir das dann hinterher so erzählt, ja, das war ein bisschen komisch, das hat mich echt gestört, und ich konnte es mir nicht verkneifen, laut zu lachen an der Stelle. Also wir haben einen guten Kontakt so, ja. Und zu sagen, ja, aber genau darum geht es. Genau darum geht es. Und ja, wie Grisha schon gesagt hat, ich will meine kleine Abendmahlsreihe abschließen heute und will im Laufe der Predigt zwei Passagen aus dem ersten Korintherbrief mit euch dazu anschauen. Vielleicht können wir jetzt diese Umluftgeschichte, dieses Gefühl, der Propeller, der Helikopter hebt gleich ab, das ist hier die Abluft, da ist irgendwas unrund, ja. Also 1. Korinther 10, da fangen wir an, 1. Korinther 10, die Verse 16 und 17. 1. Korinther 10, 16 und 17. Dankeschön. Der Kelch des Segens, über den wir den Lobpreis sprechen, ist er nicht Teilhabe am Blut Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht Teilhabe am Leib Christi? Weil es ein Brot ist, sind wir, die vielen, ein Leib. Denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. So ein bisschen komplex, ich lese einfach nochmal. Der Kelch des Segens, über den wir den Lobpreis sprechen, ist er nicht Teilhabe am Blut Christi? Luther übersetzt die Gemeinschaft des Blutes Christi. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht Teilhabe am Leib Christi? Weil es ein Brot ist, sind wir, die vielen, ein Leib. Denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Paulus sagt, im Abendmahl haben wir Anteil, wir sind Teilhaber. Wir haben Anteil am Blut Christi. Was heißt das? Jesus ist am Kreuz gestorben. Und er ist nicht einfach verunglückt, sondern er hat sich bewusst freiwillig geopfert. Er hat sein Leib in den Tod gegeben, er hat sein Blut vergossen. Für die Sünden der vielen, heißt es im Evangelium. Und wenn wir das im Glauben empfangen, wenn wir das im Glauben auch im Abendmahl feiern, dann sagt Jesus zu uns, das ist für dich geschehen. Das kannst du jetzt empfangen. Das ist nicht irgendwas, was in grauer Vorzeit mal war, schön für irgendwen anders, sondern das ist für dich. Was ich tat, sagt Jesus dir dann, das kannst du jetzt für dich empfangen. So sagen wir dann, Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Das ist die Teilhabe am Blut, die Teilhabe am Leib, dass du es empfangen kannst, dass dir das gehört, was Jesus da getan hat. Und ich habe letzte Woche über verschiedene Segnungen gesprochen, die wir im Abendmahl empfangen. Da ist die Gemeinschaft mit Jesus selbst. Er lädt sich bei dir ein, hatte ich gesagt. Und er lädt dich an seinen Tisch ein. Und dann seine Gaben, da ist Rettung und Vergebung. Da ist die Teilhabe an seinem neuen Bund, eine neue Form der Beziehung, die wir haben können mit Gott. Und da ist ein Vorgeschmack auf seine himmlische Herrlichkeit, schon jetzt. Und es gibt noch ein Geschenk, was wir im Abendmahl empfangen, und das habe ich letztes Mal bewusst ausgespart, und davon ist hier die Rede. Das Brot, das wir brechen, sagt Paulus, ist es nicht Teilhabe am Leib Christi? Weil es ein Brot ist, sind wir, die vielen, ein Leib. Denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Also hier schiebt sich die Bedeutung von dem Leib, der Leib Christi, das ist der Körper, sein sterblicher Körper, den er ans Kreuz getragen hat. Er ist für dich gestorben und du bekommst Anteil daran, so wie es heißt, an seinem Blut. Aber dann sagt uns das Neue Testament, heute der Leib Christi, das ist die Gemeinde. Das ist die Gemeinschaft von allen, die zu Jesus gehören. Und durch Jesu Opfer, auch dadurch, dass wir es empfangen im Mahl, haben wir Anteil an dieser Gemeinde. Werden wir eingegliedert in seine Gemeinde. Wir haben die Gemeinschaft des Leibes Christi, sagt Luther. Es gibt einen alten liturgischen Text aus der sogenannten Didache, das ist eine Kirchenordnung aus dem frühen 2. Jahrhundert, also 60 Jahre nach Paulus, Pi mal Daumen. Da heißt es, und das ist in manchen Abendmahlsliturgien bis heute drin, wie dieses gebrochene Brot zerstreut war auf den Bergen. Viele Samen, viele Getreidekörner. Wie dieses Brot zerstreut war auf den Bergen und zusammengebracht ist es eins geworden, so soll deine Kirche zusammengebracht werden von den Enden der Erde in dein Reich. Das heißt, alle, die wir auf Jesus vertrauen, auf sein Opfer, alle, die wir zu Christus gehören, gehören zu seinem Leib, diesem Organismus der Gemeinde. Und wenn du noch nicht auf Jesus vertraut hast, aber in diese Gemeinschaft hineinkommen willst, dann sagt er, du bist herzlich eingeladen, dazu zu kommen, zu meiner Familie zu gehören, sogar zu mir zu gehören, so intim, sagt er, dass du gehörst zu meinem Körper. Manchmal sagen das Verliebte, ja, der ist ein Teil von mir. So sagt Jesus das, ihr seid Glieder an meinem Leib. Das Brot erinnert uns daran, so wie die vielen Körner zusammengekommen sind, um das Brot zu bilden, so kommen wir vielen zusammen als ein Leib. Und wenn wir das Abendmahl feiern, wenn wir das Brot und den Kelch miteinander teilen, dann werden wir neu in diese eine Gemeinde Jesu eingegliedert. Wir dürfen neu wissen und erfahren, ja, wir gehören dazu. Wir gehören zu seiner Gemeinde auf allen Ebenen, will ich mal sagen. Wir gehören zu seiner weltweiten Gemeinde. Das ist das Volk aus allen, die Jesus ehren. Überall auf der Welt, in allen möglichen verschiedenen Kirchen und Gemeinden und Gemeinschaften, in Gefangenenlagern und Kathedralen. Und man kann dann auch noch sagen, sogar alle, die schon uns vorangegangen sind, die schon in der Gegenwart Gottes jetzt sind, gehören zu diesem einen Leib. Also gehörst du dem weltweiten Leib Christi. Du gehörst auch zu seinem Volk hier in dieser Stadt, hier in dieser Region. Du gehörst zu seiner Gemeinde in Marburg, wenn du hier lebst. Und dann sagt uns die Bibel immer wieder, das muss dann auch konkret greifbar werden. In einer konkreten Versammlung, sonst ergibt es keinen Sinn. Also, wo bist du dann konkret angegliedert? Mitglied, sagen wir auch. Das Bild haben wir eigentlich aus der Bibel. Das heute gibt's das in jedem Sportverein. Aber diese Bildsprache von Mitgliedern, Gliedern an einem Leib, das kommt aus der Bibel, das kommt auch von der Gemeinde her. Und es ist die Frage an dich. Viele sagen, ah ja, Gott finde ich gut, aber Kirche brauche ich nicht. Und die Frage, wenn du zu Christus gehört ist, wo gehörst du sichtbar, erkennbar und verbindlich zu seinem Leib? Und wenn du das nicht beantworten kannst, dann sagst du ja eigentlich nirgends so richtig, mal hier, mal dort, dann ja, ist das die Einladung gleichzeitig, dich eingliedern zu lassen, hier oder in einer anderen Gemeinde deines Vertrauens. Wir sind hier ja reich gesegnet in dieser Gegend mit Gemeinden, wo das Evangelium gepredigt wird. So, und dann geht es weiter von diesem Segen, den wir empfangen haben, dass wir dazugehören. Und ich habe das so formuliert, das Brot ist ein Leib, ja, AI, wir sind ein Leib. Das ist die Folge, das ist das, was Paulus hier sagt. So wie das Brot ein Leib ist, so seid ihr ein Leib. Und das Erste, was wir da sehen, ist, es ist ein Leib und kein Einzeller. Ja, in der Gemeinde Jesu geht es nicht um Einzeller. Wir haben das letzte Woche gehört, Jesus lädt sich bei dir ein. Er sagt, ich möchte zu dir kommen. Bei Zachäus, heute muss ich in deinem Haus zu Gast sein. Und plötzlich ist er eigentlich nicht mehr Gast, sondern Gastgeber, wenn du ihn reinlässt. Zur Gemeinde in Laodicea sagt er, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn du mich einlässt, will ich mit dir das Abendmahl halten. Und im Abendmahl sehen wir, sagt er, kommt, denn es ist alles bereitet. Seht, schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Wenn Jesus wiederkommt, haben wir auch gehört, dann lädt er uns zu seinem großen Festmahl ein. Wir dürfen mit ihm zu Tisch sitzen, mit ihm feiern, mit ihm diese enge Gemeinschaft haben. Was ich letzte Woche nicht so deutlich gesagt habe, dieses Mahl, diese Mahlgemeinschaft, dieses Fest mit Jesus, das ist kein Dinner for one oder for two meinetwegen, ja? Das ist kein Tête-à-tête, nur du und Jesus. Sondern da sitzen noch andere an diesem Tisch, an den er dich einlädt. Und das ist manchmal so ein Schock am Anfang. Wenn man anfängt, Jesus nachzufolgen, sagt Jesus ist super und da ist so rein und voller Liebe und voller Wahrheit. Und dann gucke ich mich irgendwann um und merke, hier sind ja noch mehr. Hier sind ja auch noch andere Gestalten. Wo kommen die denn her? Und die sind irgendwie seltsam, weil die nicht so sind wie ich. Ja? Das ist ja die Definition von seltsam. Oder so wie du halt. Und dann fangen wir an, diese anderen wahrzunehmen. Und manchmal fehlen diese anderen auch in unserer Verkündigung. Dann sagen wir nur, komm zu Jesus. Ja, wunderbar, die Einladung gilt. Aber das heißt auch immer, komm in seine Familie. Komm in seine Gemeinschaft. Und da wirst dann nicht nur du sein im Einzelzimmer. Komm in seine Gemeinde. Evangelisten sagen gerne, ich will dich nicht in irgendeine Kirche oder in irgendeine Mitgliedschaft oder in irgendeinen Verein einladen oder dafür werben. Und gemeint ist, ich will nicht für meinen Club hier Reklame machen, sondern ich bin ganz uneigennützig hier. Aber eigentlich ist es falsch, weil die Einladung zu Jesus immer auch eine Einladung in seine Gemeinde ist. Ob das dann diese hier ist oder zwei Straßen weiter, das ist geschenkt. Aber Graf Zinzendorf, der Missionspionier und Erwecker im 18. Jahrhundert hat gesagt, in dieser Sprache des 18. Jahrhunderts, ich konstatiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Kein Christentum ohne Gemeinschaft, das gibt's nicht. Aber Bonhoeffer hat's noch ein bisschen komplizierter ausgedrückt, der Christ braucht den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird. Denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen, ohne sich um die Wahrheit zu betrügen. Ich brauche den anderen, der mir Gottes Wort sagt. Bonhoeffer sagt an anderer Stelle, Christus im Bruder ist oft stärker als Christus in mir selbst. Also sagen, okay, ist eine optische Täuschung, aber du brauchst diesen Zuspruch von außen. Auch von Dingen, die du eigentlich schon lange weißt. Wolfram Kopfermann hat es auf die einfache Formel gebracht, die hat sich, glaube ich, auch irgendwo anders ausgeliehen. Allein gehst du ein. Allein gehst du ein. Es gibt keine Verheißung für ein Christsein als Soloprogramm, wo du dir vielleicht hier und da Gottesdienste anguckst, über Internet, Bücher, CD dich versorgst, als Christ vor dich hinlebst. Und deshalb sage ich dir heute, gut, dass du hier bist. Und herzliche Einladung, dass du dich hier häuslich einrichtest. So, und aus diesem Grund bin ich auch nie allein am Tisch des Herrn. Ich habe manchmal von Christen gehört, die allein für sich im stillen Kämmerlein Abendmahl gefeiert haben. Und es mag Situationen geben in der Verfolgung, in der Gefangenschaft, wo es keinen anderen Weg gibt, wo man keine Gemeinschaft hat und dann sagt Jesus, aber du bist da. Aber in unserer Situation ist das absurd. Im Brot haben wir, sagt Paulus, die Teilhabe am Leib Christi. Und dann werden wir das Brot auch gemeinsam mit dem Leib Christi brechen. In der Gemeinschaft. Und so haben das die ersten Christen regelmäßig gemacht. Apostelgeschichte 2, Vers 42, ein berühmter Vers, heißt, sie blieben beständig in, also sie, die ersten Christen, blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Dann heißt es, sie hielten das Mahl hin und her in den Häusern, die haben also in den Hauskreisen oder Hauskirchen wohl das Abendmahl gefeiert und haben sich dann noch im Tempel getroffen, waren fast jeden Tag zusammen. Also sie haben es miteinander geteilt und so teilen wir das Brot und den Kelch miteinander. Und wir geben es aneinander weiter. Das ist mir sehr kostbar. Hier ist kein Priester, der einem jeden austeilt, sondern wir geben die Elemente durch die Reihen. Oder wir haben es auch schon mal gemacht, wenn nur sehr wenige da waren, zweiten Weihnachtsfeiertag oder so, dass wir hier vorne einen Halbkreis hatten beim Abendmahl. Aber dann haben wir auch das Brot, den Kelch weitergegeben, einer zum nächsten. Und du kannst zu deinem Bruder, zu deiner Schwester sagen, Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Und dann üben wir das, was Bonhoeffer sagt, der Christ braucht den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Du weißt es, dass Christus für dich gestorben ist irgendwie, aber da steht der neben dir und sagt, das ist für dich geschehen. Und noch eine praktische Konsequenz, die wir daraus ziehen, und da weiß ich, dass mir da jetzt nicht jeder folgen wird, befürchte ich, oder vermute ich, ist auch in Ordnung. Wir feiern miteinander dieses Mahl. Wir teilen miteinander das Brot. Wir haben es in der Regel jetzt so, dass das vorher schon geschnitten ist, aus praktischen Gründen. Ich überlege noch, ob wir einen anderen Weg finden, der das deutlicher macht, dass wir das Brot miteinander teilen. Und wir teilen auch den Kelch. Und wir geben diesen Kelch rum, um daraus miteinander zu trinken. Und das ist so ein Punkt, da werde ich ab und zu mal von Einzelnen drauf angesprochen. Und es ist mir sehr klar, dass das für manche eine Überwindung ist, mit anderen aus dem gleichen Becher zu trinken. Das macht man ja normalerweise nicht. Außer, habe ich drüber nachgedacht, es gibt Rituale in ganz verschiedenen Settings, ob das in irgendeiner Burschenschaft ist oder bei irgendeinem Stamm im Urwald oder in der Kirche, in Ritualen, die eine tiefe Gemeinschaft verdeutlichen sollen. Da wird plötzlich aus dem gleichen Gefäß miteinander getrunken. Und das ist genau das, was im Abendmahl geschieht. So wie Jesus es eingesetzt hat. Matthäus 26 lesen wir, er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus. Und ich weiß, dann kommt die Frage, wie ist das mit Hygiene? Also es gibt ein paar praktische Sachen dabei, die man natürlich beachten kann. Wir erhöhen die Zahl der Kelche ein bisschen, hier auf 2 auf 3. Dann teile ich nur noch mit einem Drittel der Gemeinde den Kelch, aber es ist immer noch ein Gemeinschaftskelch. Es ist auch einfach hilfreich, den immer ein bisschen weiter zu drehen, dass ich nicht gleich den Lippenstift von meiner Vorderfrau wieder mitkriege. Aber ich kann auch sagen, also ich bin seit jetzt fast 20 Jahren bei Ansgar, wo wir jede Woche Abendmahl feiern, wo wir jede Woche den Kelch teilen. Ich habe es noch bis jetzt noch nicht erlebt, dass die große Epidemie unsere Gemeinden dahin gerafft hat. Ist jetzt eine Anekdote, ja, ist nicht statistisch. Und umgekehrt, wir können da gerne auch noch drüber reden, aber mit den Keimen ist es ja so eine Sache. Also wenn du zweimal irgendwo eine Türklinke angefasst hast und dann nochmal 3 Leuten die Hand geschüttelt hast, dann hast du mehr Keime für den ganzen Tag, als du dir wünschen kannst. Dann kommt es auf den Becher auch nicht mehr so an. Ja, also man muss es ein bisschen realistisch sehen. Es gibt Situationen, wo man merkt, man ist selber kränklich und hustet und spuckt. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man den Kelch einfach weitergibt. Und Jesus ist genauso bei dir. Oder es gibt die Möglichkeit, dass du dann das Brot eintauchst. Und übrigens, wenn du sehr empfindlich bist, was das angeht, dass da vielleicht schon was drin rumschwimmt, die erste Reihe ist meistens frei, hast du die Chance, als einer der Ersten am Kelch teilzunehmen. Also da ist ja freie Platzwahl hier. So, also es geht mir jetzt nicht um diese praktischen Fragen so sehr, aber die sind natürlich die, die dann diskutiert werden. Deshalb wollte ich die nicht einfach übergehen. Meine Vermutung, und da will ich niemandem zu nahe treten, vielleicht ist bei dir anders, aber meine Vermutung ist, für viele von uns ist das Problem nicht so sehr der medizinische Befund, da gibt es dann alle möglichen Studien, sondern das ist eher einfach diese Überwindung, mit einem Fremden aus dem Becher zu trinken. Das macht man normalerweise nicht. Und da würde ich sagen, das ist tatsächlich die Herausforderung, die wir im Leib haben. Die Herausforderung, die du in der Familie hast. Wenn du kleine Kinder hast, spreche ich jetzt aus Erfahrung, dann wird nicht alles so klinisch sauber sein, wie vielleicht du das als Single möglicherweise hattest, möglicherweise auch gerade nicht oder so, aber da sind die Singles unterschiedlich. Da wird es ein bisschen messy, ein bisschen unordentlich. Und in der Gemeinde sind wir uns etwas dichter auf der Pelle, als manchem das erstmal lieb ist. Aber das ist die Gemeinschaft, in die Jesus uns stellt. Und da können wir natürlich schauen, wie gehen wir konkret mit einzelnen Dingen um. Aber ich glaube, wir lösen dieses Problem nicht, indem jeder sein privates Gefäß bekommt, sondern wir lernen das im Umgang miteinander. Jesus ruft uns in seine Gemeinschaft und wir teilen das Brot, wir teilen den Kelch. Darum geht es mir dabei. So. Ein weiteres, was daraus folgt, ist, dass der Leib füreinander sorgt. Ein Glied sorgt für das andere, sagt Paulus später im ersten Korintherbrief sehr ausführlich. Wir wollen jetzt uns nochmal eine Passage anschauen, die ich jetzt nicht im Detail noch mit euch angucke, aber ich will sie einfach lesen. Das ist in Kapitel 11 im ersten Korintherbrief, ab Vers 17. Da geht er nochmal ausführlicher auf das Abendmahl ein und auf die Probleme, die es da in Korinth gab. Ab Vers 17, wenn ich das Folgende anordne, so kann ich euch nicht loben, weil ihr nicht zur Förderung des Guten, sondern des Schlechten zusammenkommt. Vor allem nämlich höre ich, es gebe, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch. Und zum Teil glaube ich das auch. Es muss ja auch Parteiungen geben unter euch, damit die Tüchtigen unter euch erkennbar werden. So aber, wie ihr nun zusammenkommt, ist das Essen gar kein Mahl des Herrn. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Und der eine hungert, der andere ist schon betrunken. Habt ihr denn keine Häuser, in denen ihr essen und trinken könnt? Oder missachtet ihr die Gemeinde Gottes und wollt die beschämen, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? In diesem Fall kann ich euch nicht loben. Ich habe nämlich vom Herrn empfangen, was ich auch an euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus nahm in der Nacht, da er ausgeliefert wurde, Brot, dankte, brach es und sprach, dies ist mein Leib für euch. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Darum, wer auf unwürdige Weise das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Es prüfe sich jeder, und dann soll er vom Brot essen und aus dem Kelch trinken. Wer nämlich isst und trinkt, ohne zu wissen, was der Leib bedeutet, der isst und trinkt sich zum Gericht. Darum gibt es bei euch viele Kranke und Gebrechliche. Darum auch sind einige schon entschlafen. Gingen wir mit uns selbst ins Gericht, so kämen wir nicht ins Gericht. Werden wir aber vom Herrn gerichtet, so werden wir zurechtgebracht, damit wir nicht zusammen mit der Welt verurteilt werden. Darum, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, wartet aufeinander. Wer Hunger hat, soll zu Hause essen, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Weitere aber werde ich regeln, sobald ich komme. Also, was ist hier los? Wie gesagt, ich will das jetzt nicht im Detail auseinanderklamüsern, diesen komplexen Text, aber hier war ein konkretes Problem in der Gemeinde. Sie haben nicht Abendmahl gefeiert, so wie wir das kennen, dass da ein Krümelchen Brot und ein Schlückchen Wein oder Saft bekommt, sondern sie haben das getan, eingebettet in ein Essen. So wie wir es gehört haben vom Passamahl, wo der Teller und der Kelch dann bei Jesus im letzten Abendmahl dann Teil dieses Sederabends, dieses Passamahls war. So haben offensichtlich die Christen in Korinth, aus den anderen Gemeinden hören wir das nicht so, erstmal gemeinsam gegessen und jeder hat was mitgebracht. Wie hier bei so einem Bistro oder bei so einer Grillfeier, jeder bringt irgendwie einen Salat mit und ein paar Frikadellen. So muss man sich das vorstellen. Die Leute, die reich waren, die haben natürlich mehr mitgebracht. Und die anderen konnten nicht so viel mitbringen, klar. So weit, so gut. Das Problem war in Korinth offensichtlich, dass dann nicht geteilt wurde. Sondern die Reichen, die haben also ihre Gänseleberpastete oder was weiß ich mitgebracht, ihren Champagner, und haben da in einer Ecke vom Bistro sozusagen gesessen. Und der andere, der hatte vielleicht noch zwei trockene Zwieback zu Hause und hat die mitgebracht, hat dann darauf rumgeknabbert. Und es gab keinen Austausch. Es gab kein Teilen. Das Ergebnis, die einen haben sich vollgestopft, waren sogar betrunken. Übrigens, die Reichen waren auch die, die nicht so viel arbeiten mussten. Im Gegensatz zu den Sklaven. Das heißt, die waren auch schon wahrscheinlich eine Stunde früher da, hatten dann auch schon Vorsprung beim Essen. Und die anderen haben dann mehr oder weniger zugeguckt, wie die anderen ihnen was vorgegessen haben. Ja, könnt euch lebhaft vorstellen, die Szene. Und da sagt Paulus jetzt, das ist eine Schande. Das ist nicht einfach nur ein Problem von Gedankenlosigkeit oder schlechter Organisation, sondern in dieser mangelnden Fürsorge füreinander wird deutlich, dass hier die Gemeinde Gottes missachtet wird. Und das ist die Frage, ja, wo stehen wir da? Wir haben jetzt nicht genau dieses Problem, was die in Korinth hatten. Ich habe letzte Woche schon diese Stelle erwähnt hier, Vers 27, wer auf unwürdige Weise das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig, der isst, der trinkt sich selbst zum Gericht. Das macht manchen Leuten sehr viel Angst beim Abendmahl. Ich sage, oh, vielleicht bin ich nicht ganz würdig, vielleicht ist da irgendeine verborgene Sünde in meinem Herzen und dann ist das ganz gefährlich, wenn ich jetzt Abendmahl feiere. Ich glaube, das ist nicht gemeint. Paulus sagt in Vers 29, wer nämlich isst und trinkt, ohne zu wissen, was der Leib bedeutet, oder ohne den Leib zu unterscheiden, der isst und trinkt sich zum Gericht. Also, zu wissen, was der Leib bedeutet. Ich glaube, da geht es nicht darum, dass einige nicht wussten, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Also, was machen wir hier überhaupt? Das war, vermute ich, schon klar. Aber dieses Leib hier bezieht sich auf die Gemeinde. Sie hatten keinen Blick für die Gemeinde, für die Gemeinschaft untereinander, für die Einheit des Leibes. Paulus sagt, es sind Spaltungen unter euch. Ich glaube, an der Stelle waren das gar nicht theologische Spaltungen, wie am Anfang vom ersten Korintherbrief. Der eine sagt, Apollos ist der Beste und der andere Petrus und der andere, was weiß ich, Reinhard Bonke und der andere Ulrich Parzani oder so. Sondern hier, glaube ich, sind das vor allem soziale Spaltungen. Die verschiedenen Gruppen in der Gemeinde, die Reichen, die Armen, vielleicht die Juden, die Griechen, die unterschiedliche Speisevorschriften hatten. Und hier geht es darum, dass sie Jesus für sich haben wollten, in einem privatisierten Glauben. Dass wir vielleicht Jesus für uns haben wollen, in einem privatisierten Glauben, wo ich nicht verstehe, dass ich Teil des Leibes bin. Wo ich nicht verstehe, dass wir im Leib Verantwortung füreinander haben. Wir sind Teilhabe der Gemeinschaft. Und wenn ich dann so tue, als wenn Jesus nur, wir sagen manchmal, wenn nur du da gewesen wärst, wäre Jesus auch für dich gestorben. Das mag so sein, seine Liebe zu dir ist groß genug, aber wenn wir so leben, als wäre Jesus nur für mich gestorben, dann habe ich ein Problem. Dann vergesse ich nämlich die Menschen rechts und links, die in der Gemeinde sind, die er auch schon erlöst hat. Und dann könnte man noch den Kreis größer ziehen, die Leute, die, wie ich ganz komisch finde, die auch nicht das glauben, was ich glaube, für die Jesus aber auch gestorben ist. Die genauso kostbar sind in seinen Augen, auch wenn sie es noch nicht ergriffen haben. Also, wir sind im Leib und da haben wir Verantwortung füreinander. Und ich möchte dir Mut machen, aufs Kreuz zu schauen. Ja, das Kreuz zu meditieren, das zu bewegen. Was hat Jesus getan? Was ist für dich geschehen? Im alten Passionslied von Gellert, Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu versenken. Das ist eine Meditation der Liebe, eine Meditation der Gnade. Was hat Jesus für mich getan? Ja, tu das unbedingt. Aber dann tauch auch wieder auf und schau dich um und stell fest, da sind Schwestern und Brüder, die auch dazu gehören. Und nimm sie wahr. Was braucht sie? Wie kannst du ihm dienen? Und wir werden da schuldig aneinander. Ich werde da schuldig an euch. Ihr werdet, ja, untereinander. Wir sind da immer wieder auf dem Weg mit Jesus. Aber lass uns das im Blick haben. Jesus stellt uns in einen Dienst aneinander und an den Armen. Hier geht es vor allem um diese soziale Dimension. Da sind die, die nicht genug zu essen haben. Und das fließt direkt aus den Gaben des Abendmahls. Zum Schluss möchte ich euch noch Martin Luther anbefehlen, der das sehr präzise auf den Punkt bringt. Ne, etwas altertümlichen Sprache natürlich. Da sagt Luther, wenn du also im Sermon von dem hochwürdigen Sakrament des heiligen wahren Leichnams Christi und von den Bruderschaften, übrigens 1519, hat er geschrieben, wenn du also dieses Sakrament genossen hast, es geht ums Abendmahl, oder genießen willst, so musst du auch wiederum der Gemeinde Unglück mittragen, wie ich gesagt habe, da wo andere leiden. Da muss nun dein Herz sich in die Liebe ergeben und lernen, wie dieses Sakrament ein Sakrament der Liebe ist und wie dir Liebe und Beistand zuteil werden, wie umgekehrt du Liebe und Beistand erzeigen sollst, Christus in seinen notleidenden Gliedern. Die notleidenden Glieder Christi sind andere Christen, die notleiden. Und du hast Liebe empfangen und du kannst Liebe weitergeben. Denn hier muss dir Leid zufügen, alle Unehre Christi in seinem heiligen Wort, alles Elend der Christenheit, alles Unrechtleiden der Unschuldigen. Leidest du mit oder lässt es dich kalt, ist die Frage. All dies Leid zusammen findest du in überschwänglichem Maß an allen Orten der Welt. Hier musst du wehren, arbeiten, bitten und, wenn du nicht mehr kannst, herzliches Mitleid haben. Wehren, arbeiten, bitten im Einsatz für die notleidenden Geschwister, im Einsatz für die Opfer von Armut und Ungerechtigkeit, weil wir so reich beschenkt worden sind. Dazu ruft uns Jesus. Das fängt hier in unserem Kreis an und das hört im Gebet für verfolgte Christen, im Gebet für die islamische Welt noch lange nicht auf. Und ihr Lieben, es ist ein Vorrecht. Es ist ein Vorrecht, dass wir immer wieder neu an den Tisch unseres Herrn kommen dürfen. Und wir haben gleich wieder Gelegenheit dazu. Und fragt mancher, ja, besteht da nicht die Gefahr, dass sich das abnutzt, dass es zu einem toten Ritual wird, wenn man das so oft feiert? Ja, sicher. Aber die Gefahr besteht auch, wenn du nur einmal im Jahr regelmäßig Weihnachten feierst. Bei vielen so. Die Gefahr besteht auch, wenn du deiner Frau jeden Tag sagst, ich liebe dich. Dann kann es auch eine leere Hülse werden. Ist die Lösung dann, das nicht mehr zu sagen? Tipp eines Ehemanns, das ist nicht die Lösung. Lass uns immer neu, voller Freude, die Gaben unseres Herrn empfangen. Lass uns immer neu staunen über den Reichtum seiner Gnade, mit der er uns beschenkt. Und ich glaube, dieses Staunen ist dann der beste Schutz davor, dass es ein totes Ritual wird, sondern dass es eine lebendige Feier ist mit unserem lebendigen Gott. Der Kelch des Segens, über den wir den Lobpreis sprechen, ist er nicht Teilhabe am Blut Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht Teilhabe am Leib Christi? Weil es ein Brot ist, sind wir, die vielen, ein Leib. Denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Jesus, wir danken dir, dass du dich gegeben hast für uns aus lauter Liebe. Und wir können empfangen von dir Gnade und Barmherzigkeit und Vergebung, neues Leben, einen neuen Bund, eine ewige Hoffnung, Zugehörigkeit zu dir. Und ja, wir empfangen auch diese neue Familie. Und du machst uns fähig, diese Liebe, die du uns geschenkt hast, weiterzuschenken, uns hinzugeben füreinander, für diese Welt, die dich so dringend braucht. Ich bete, wenn wir das Abendmahl feiern, dass du uns dazu stärkst, dass wir neu Liebe empfangen und neue Liebe weitergeben können. In Jesu Namen. Amen.